tun wir, weil wir überzeugt sind, dass dies eine positive Auswirkung hat. In Sprüche 8,21 heißt es nämlich, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie richtig gebraucht, nährt sich von ihrer Frucht. Darum wollen wir Folgendes gemeinsam bekennen und proklamieren. Ihr dürft gerne laut mitsagen. Ich bin gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus Christus. Ich bin für die Sünde gestorben und durch seine Wunden bin ich geheilt. Ich bin von Christus erwählt und berufen, Frucht zu bringen. In Christus hat Gott mich in jeglicher Hinsicht reich gemacht. Wenn ich auf den Herrn... Ups, ist nicht gegangen. Nein, falsch. Wenn ich auf den Herrn harre, bekomme ich neue Kraft. Ich kann auffahren mit Flügeln wie Adler. Ich laufe und werde nicht matt oder müde. Das sind doch gute Wahrheiten, die wir uns immer wieder vorhalten können. Das macht etwas mit uns. Wir beginnen auch heute mit einer neuen Predigtserie, und zwar Vorbilder im Glauben. Wusstest du, dass es biblisch ist, Vorbilder zu haben? Im Hebräer Kapitel 6 beginnt der Schreiber mit der Aussage oder sagt der Schreiber, dass es ihm darum geht, dass wir im Glauben erwachsen werden. Darum möchte er nicht mehr von den Anfängen sprechen über die Bekehrung und die Taufe, sondern er geht in die Tiefe, damit seine Leser, also wir, im Glauben reifen. Und im Vers 11 schreibt er, dass es sein dringendster Wunsch ist, dass wir alle Eifer bis zum Schluss behalten und voller Zuversicht an der Hoffnung festhalten, damit wir sich einmal alles erfüllt, was Gott versprochen hat. Und dann im Vers 11 schreibt er, werdet also nicht träge, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Glauben auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Hebräer 6, 11 und 12. Vorbilder im Glauben zu haben, bewahrt uns also davor, träge zu werden. Habt ihr Vorbilder im Glauben? Gibt es jemanden, den du denkst, wow, so möchte ich auch glauben und leben können? Das müssen nicht Helden sein, Menschen ohne Fehl und Tadel. Gar nicht, im Gegenteil. Menschen, die echt sind, die ihre Herausforderungen haben, aber die im Leben stehen und nicht einfach so schnell den Bettel werfen, sondern in allen Problemen, Herausforderungen und Anfechtungen an Jesus festhalten. So jemanden habe ich heute ausgelesen. Sie hatte kein einfaches Leben, aber darauf kommen wir später noch. Bis vor kurzem kannte ich diese Frau zwar aus der biblischen Erzählung, aber sie war mir eigentlich nie so wirklich ein Vorbild. Ich habe sie einfach so zur Kenntnis genommen und eigentlich drüber gelesen. Und dann hat jemand mir ganz spontan, ganz am Rande einer Unterhaltung gesagt, ja, die ist wirklich ein Vorbild. Dann habe ich angefangen nachzuforschen und habe einiges Interessantes gefunden. Ich lasse euch mal raten, wer die Frau ist. Sie war sehr alt, überdurchschnittlich alt für diese Zeit damals. Wahrscheinlich hatte sie keine Kinder. Sie wohnte in Jerusalem und sie war verwitwet. Wer könnte das sein? Hannah, genau. Bingo, ihr seid gut. Wir lesen von ihr im Lukas-Evangelium. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Lukas 2, 36 bis 38. In der Bibel haben ja Namen immer Bedeutung. Penuel, eben der Vater Hannas, das ist auch eine Siedlung oder war eine Siedlung. Im Alten Testament wird es vielfach erwähnt, dieser Name Penuel. Ich möchte nur diesen Ort sagen, oder die Begebenheit, Jakob hat dort in Penuel mit dem Engel gerungen. Und er hat gesagt, ich lasse dich nicht gehen, bis dass du mich segnest. Etwas von diesem Eifer, gesegnet zu werden und nahe zu Gott sein, das sehen wir auch in Hannas Leben, etwas von diesem Dranbleiben. Wörtlich heißt Penuel, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Das wollte Jakob und das wollte auch Hannah und beide haben für das gerungen. Penuel war auch der Ort der Veränderung, der Ort der Selbstaufgabe, der Hingabe an Gott. An diesem Ort wurde Jakob zu Israel. Hannas Name bedeutet Gnade, Gnade. Hannah lebte ganz aus dieser Gnade. Es heißt, sie diente Gott mit Beten und Fasten, Tag und Nacht. Natürlich hat sie nicht kontinuierlich gefastet, sonst wären sie ja nicht 84 Jahre alt geworden. Aber sie lebte aus dieser Gnade und aus dieser Hingabe. Sie hat verstanden, dass die Gnade uns befähigt, über uns selber hinauszuwachsen. Das Erfasstsein von Gottes Gnade, das bewirkt, dass wir ihn noch mehr lieben. Und dies wiederum drückt sich in Hingabe aus. Ja, wer war diese Frau? Die Bibel fasst sich recht kurz im Beschrieb von Hannah. Das Erste, was wir lesen, ist, dass sie eine Prophetin war. Das heißt, sie kannte das Wort Gottes und sie sah mehr, als normal durchschnittliche Leute sehen. Weiter wissen wir, dass sie sehr alt war, nämlich 84 Jahre. Das war damals wirklich sehr alt. Das Problem ihres Alters war, dass sie eben, wie gesagt, wahrscheinlich kinderlos war und die waren die Altersvorsorge damals. Es gab ja noch keine AHV oder Sozialamt. Die Kinder sorgten für die Eltern. Nebst dem finanziellen Aspekt ist natürlich die Kinderlosigkeit auch Ausdruck wahrscheinlich von einer oder gibt gewisse Einsamkeit. Sie war alleine, sie hatte keinen Familienbund. Sie war ja Witwe, alleine. Umso mehr suchte sie die Nähe Gottes. Damals wurde sehr jung geheiratet. Hannas Ehe dauerte gerade mal 7 Jahre. Sie wurde also auch sehr jung Witwe. Trotzdem hat sie nicht mehr geheiratet. Normalerweise, wenn man heiratet, hat man ja seine Träume von zusammen alt werden, vielleicht Kindern. All das ist bei Hannah zerbrochen. Die Träume sind nicht wahr geworden. Trotzdem ist sie nicht verbittert. Sie hat an Gott festgehalten. Sie hat ihn gesucht. Sie wollte sehen, wie der Messias kommt. Die Jahre strichen ins Land. 5, 10, 20, 30, 50, wahrscheinlich 60 Jahre. Wenn man davon ausgeht, dass sie mit 15 geheiratet hat, wie es damals üblich war, dann ist sie mit 22 Witwe geworden. Und nun war sie 84 Jahre. Also eine sehr lange Zeit. Ich weiß nicht, wie ihr es habt, aber ich hasse Warten. Das ist etwas sehr... Wie weiß das? Ich muss nicht so viel lachen. Ich hasse es, wenn man wartet. Und erst recht, wenn man noch auf etwas wartet, was man gar nicht so wirklich weiß, ob es dann auch zustande kommt. Hannah hat einfach gewartet. Hat Gott gesucht in dieser Zeit. Was hatte sie wohl alles erlebt damals im Tempel, diese vielen Jahre? Sicher hat sie die Händler gesehen, die Opfertiere verkauften, die später von Jesus vertrieben wurden. Sie hat die religiöse Elite kennengelernt dort im Tempel, die später von Jesus angeprangert wurden. Sie hat sicher auch erlebt, dass Menschen ernsthaft Gott gesucht haben und Gott begegnet sind dort im Tempel. Es war ja damals der Ort, wo Gott sich offenbarte und wo man Gott begegnen konnte. Und in diesen vielen, vielen Jahren hat Hannah sicher Tausende von Kindern gesehen, die Gott geweiht wurden. An jenem Tag, als Maria und Josef mit dem Baby Jesus in den Tempel kamen, um ihn Gott zu weihen und das vorgeschriebene Opfer zu bringen, sah sie mit ihren natürlichen Augen ein ganz normales Baby. Ich denke nicht, dass Jesus sich unterschieden hat von anderen Babys. Er trug keinen heiligen Schein. Nehme ich mal an, zumindest. Aber sie sah etwas mit ihren geistlichen Augen. Sie sah den Messias. Leute, die viel beten und Gott suchen, die haben wie eine Antenne mehr. Die sehen etwas anderes. Die sehen dieselbe Dinge, aber beurteilen sie ganz anders. Hier ein kleiner Einschub. Wir hatten ja 3 Tage diese Woche Gebetsabende hier im CCP. Und wir haben uns an einem Abend speziell Zeit genommen, auf Gott zu hören, was er zu uns sagen will. Und ich finde, Gott hat uns sehr, also mich hat es sehr ermutigt. Da war zum Beispiel der Eindruck von Jeremia. War es Jeremia oder Jesaja? Jeremia 33,3, dass wenn wir zu Gott rufen, dass er uns große und herrliche Dinge zeigen will. Dann hatte jemand ein Bild von einer Person, die mit dem Kopf auf der Erde war, aber mit den Füßen auf der Erde, aber mit dem Kopf über dem Nebel. Also die Dinge anders sah als menschlich. Eine andere Perspektive hatte. Dazu braucht es eben diese himmlische Sicht. Gott will Neues schaffen, wurde auch gesagt im Bild. Und dazu brauchen wir diese übernatürliche Sicht. Jemand hatte ein Bild von einem Wasserrad mit Lamellen. Diese Lamellen, die sind wir. Jesus ist das Zentrum. Wir sollen uns so ausrichten, dass das Wasser, das er schickt, das Rad antreibt. Da braucht es keine Kraft dazu. Das ist einfach Gnade. Das Wasserrad dreht sich, wenn die Lamellen richtig eingestellt sind. Und jemand hatte noch den Eindruck, dass wir für die toten Knochen, über den toten Knochen Leben aussprechen sollen, wie es der Prophet in Ezekiel 37 auch gemacht hat. Das alles hat mich ermutigt, das war so viel Ansporn. Gott wird wirken, Gott wird etwas tun. Und auch die Jahreslosung vom CCP, die wir gezogen haben, geht in diese Richtung. Die heißt, nahe ist der Herr denen, die zu ihm rufen. Alle, die ihm aufrichtig anrufen, denen ist er nahe. Das ist doch so schön, dass Gott uns verheißt, uns nahe zu sein, zu wirken. Das ist eine Verheißung, aber ich sehe darin auch eine Herausforderung, Aufforderung. Also nun zurück zu Hannah. Hannah sah eben dieses Baby Jesus und als erstes fing sie an zu preisen. Das ist eigentlich kein Wunder, wenn man so lange auf etwas wartet und dann sieht man es endlich, dann kann man ja fast gar nicht anders, als in Lobpreis auszubrechen. Direkt angefügt wird ihre zweite Reaktion. Und da heißt es, von diesem Tag an erzählte sie allen, die in Jerusalem auf ihre Erlösung warteten, dass der erwartete Messias gekommen war. Verse 38. Sie war also die erste Evangelistin überhaupt. Sie hat noch nicht mehr gesehen als ein einfaches Baby. Aber sie hat die Nachricht, dass der Retter gekommen war, allen erzählt. Hannah hatte ihr ganzes Leben in dieser Erwartungshaltung gelebt. Sie gab nicht auf, bis ihre Augen das Erwartete gesehen hatten. Ich denke, das tut uns auch Not. So eine Erwartungshaltung. Herr, ich erwarte Großes von dir und ich gebe nicht auf, bis sich dein Wort erfüllt. Ich hoffe, wir müssen nicht über 60 Jahre warten. Wir sind nicht alle berufen, ein Leben zu leben wie die Hannah. Aber wir sind alle berufen und befähigt, in einer engen, vertrauten und fruchtbaren Liebesbeziehung mit Gott zu leben. Und wir sind auch berufen, in dieser Erwartungshaltung zu leben. In seinem 2. Brief schreibt der Petrus im 3. Kapitel, dass am Ende der Zeit Leute spöttisch fragen werden, wo ist denn nun euer Retter? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommen wird? Schon unsere Vorfahren haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es schon immer war. 2. Petrus 3,4. Ich denke, auch wir sind in der Gefahr, eine solche Haltung einzunehmen. Vielleicht nicht spöttisch, aber resigniert zu fragen oder zu denken, ja, es wird sich sowieso nichts ändern. Es wird alles so bleiben, wie es schon immer war. Wer weiß, ob Jesus wirklich bald zurückkommen wird oder ob er bald eingreifen wird. Ich möchte nun nicht irgendwelche Endzeitspekulationen darauf eingehen. Nur so viel, ich glaube wirklich, dass der Tag näher ist, als er auch schon war. Und dass wir in einer sehr spannenden Zeit leben. Petrus schreibt dann gegen Ende dieses Kapitels: Meine Lieben, weil ihr darauf wartet, darum setzt auch alles daran, dass eure Gemeinschaft mit dem Herrn durch nichts beeinträchtigt wird. Lebt immer mehr aus der Gnade unseres Herrn und Retters Jesus Christus und lernt ihn immer besser kennen. Hannah lebte aus dieser Gnade. Auch wenn sie nicht das Vergnügen hatte, Jesus kennen zu dürfen, wie wir ihn heute kennen können, dennoch hatte sie irgendwo eine Berührung von ihm erlebt und erzählte sie allen von ihm. Was mir bei Hannah auch noch auffällt, ist, dass sie nach menschlichen Maßstäben irgendwie nicht wirklich qualifiziert war. Sie war alt, uralt, sagen wir mal. Sie war arm. Sie hatte keinen Status. Sie war verwitwet, kinderlos. Sie hatte eigentlich nichts vorzuweisen. Außer, und darauf kommt es eben bei Gott wirklich an, und zählt am Ende wirklich. Sie hatte ein Herz, das nach ihm verlangte. Ein Herz, das alles daran setzte, nahe bei ihm zu sein. Hannah erfüllte keine menschlichen Qualifikationen. Sie war sicherlich nicht jemand, von dem man sofort denken würde, wow, das ist eine Frau Gottes. Aber sie machte deutlich, dass bei Gott weder Alter noch Zivilstand noch Lebenserfolg zählt. Das, was zählt, ist, seine Nähe zu suchen, ihm nahe zu sein. Als der Prophet Samuel in Gottes Auftrag einen neuen König salben sollte, also erkoren sollte, unterlag er dem Übel, etwas menschlich zu urteilen. Die meisten von euch kennen die Geschichte wahrscheinlich. Für die, die sie nicht so kennen, fasse ich sie ganz kurz zusammen. Gott beauftragte Samuel, zur Familie vom Isai zu gehen, um einen seiner Söhne als neuen König für Israel zu salben. Isai, der stolze Vater, ließ einen Sohn nach dem anderen an Samuel vorbeigehen. Das war eine richtige Castingshow. Samuel hat beim Eliab sofort gedacht, wow, der sieht gut aus, das ist sicher er. Aber Gott sagte zu ihm, halt. Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. 1. Samuel 16, 7. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Gott misst bei der Auswahl seiner Leute mit anderen Maßstäben. Er sieht das Herz an. Nicht unser Status oder unser Erfolg. Ihm geht es ums Herz. Und er hatte David im Blick, den jüngsten Sohn von Isais, weil David ein Herz nach Gott hatte. Um die Geschichte noch fertig zu erzählen, David wurde von seinem Vater gar nicht in Betracht gezogen. Der war irgendwo draußen auf dem Feld und hütete seine Schafe. Erst als alle 7 anwesenden Söhne von Isai an ihm vorbeispaziert waren und Samuel immer noch kein grünes Licht von Gott bekam, hat er Isai nachgefragt, sind das wirklich alle deine Söhne? Ah nein, da ist noch der Jüngste, aber der ist da draußen auf dem Feld. Und dann hat er gesagt, ja, geh ihn holen. Und es war der David, der dann gesalbt wurde. David kam ohne Widerrede. Er war nicht beleidigt, dass er so quasi die letzte Wahl war. Das zeigt etwas von seinem Herz. Und es zeigt etwas von Gottes Art zu handeln. Wen er beruft, der ist berufen. Da kann niemand dazwischen kommen. Wir müssen nicht kämpfen, wenn wir berufen sind. Gott wird seine Zeit erfüllen. Auch wenn wir von Menschen vergessen worden sind, bei Gott nicht. Auch wenn wir da draußen irgendwo auf dem Feld sind. Und erstaunlich bei David, hat er sich eingesetzt für die Schafe seines Vaters, also für denjenigen, der nicht mal an ihn gedacht hat. Er war im Dienst dessen, der nicht mal ihn in Betracht gezogen hat. Und da hat Gott gesagt, du bist der neue König. Bis David dann endlich König wurde, ging es ja noch eine ganz schön lange Weile. Aber das ist eine andere Geschichte. Sie hat jedoch die Parallele zu Hannas Geschichte, dass beide Gott treu dienten mit den Möglichkeiten, die Gott ihnen gab. Oder besser gesagt, vielleicht mit den Unmöglichkeiten, den schwierigen Lebensumständen. Sie blieben dran. Beide hatten ein Herz, nach Gott zu fragen. Und beide suchten ihn intensiv. David schrieb, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja nach dem lebendigen Gott. Und ein anderer Psalmist schreibt, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Oh, wie erfrischend ist es, ich habe Gott, den Herrn, zu meinem Zuhause gemacht. Kennen wir etwas von diesem Lechzen nach Gott, diesem Zuhause-Sein bei Gott? Hannah hat das für sich entdeckt. Sie hat Gott zu ihrem Zuhause gemacht. In ihrem Leben und auch im Leben von David und ich meine in jedem Leben von Männern und Frauen Gottes sehen wir etwas von dieser Sehnsucht nach mehr von Gott, nach diesem Verlangen, Gott nahe zu sein. Diese Sehnsucht nach Intimität, nach Vertrautheit mit dem Vater, dem Liebhaber unserer Seele. Diese Sehnsucht ist wie eine Triebfeder. Das ist nicht eine Pflicht. Es ist ein Hunger, der gestillt werden will. Ich denke, wir alle stehen in der Gefahr, dass wir zwar gläubig sind, unsere Gebetszeiten haben, mehr oder weniger regelmäßig in den Gottesdienst gehen etc., aber dabei das Wesentliche verpassen. Im Leben mit Gott geht es nicht um das Einhalten irgendwelcher religiösen Lebensregeln oder Abhaken von irgendwelchen Pflichten. Wir haben keinerlei Pflicht, irgendetwas zu erledigen oder zu tun. Nicht mal die Pflicht, Gott zu suchen. Aber wir haben das Vorrecht, das Vergnügen, es zu tun. Und Gott gab uns da ein Versprechen. Er hat gesagt, sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Jeremia 29, 13 und 14. Ich wünsche mir, dass wir noch etwas mehr erfassen von diesem Erfrischtsein, von diesem Zuhause-Sein in der Gegenwart Gottes. Dass wir es noch etwas mehr schmecken, wie gut der Herr ist und wie wohltuend seine Gegenwart für uns ist. Es liegt ja ein neues Jahr vor uns. Wie wollen wir es angehen? Erwarten wir Großes vom Herrn? Oder plätschern wir einfach so durch unseren Alltag hindurch? Wollen wir doch dieses Jahr ein Jahr sein lassen, wo wir Gott ganz neu begegnen wollen? Es gibt noch so viel zu entdecken bei ihm. Meinen wir nicht, wir kennen ihn schon. Gott hat noch so viel für uns bereit. Ich wünsche mir und bete auch immer wieder, Herr, lass dieser Hunger, dieses Feuer in uns sein, dass wir näher zu dir kommen. Dass dein Leben in uns noch mehr Auswirkung hat. Hannah blieb dran. Hannah hielt durch. Hannah wollte das sehen, was sie erwartete. Mir ist sie ein Vorbild in ihrem Warten auf Gott, ihr langer Atem und ihr Durchhaltewillen. Das fordert mich heraus und spornt mich an. Ihre 24-7-Hingabe im Gebet und Fasten genauso. Hanna ist mir ein Vorbild in ihrer Verbundenheit mit dem Heiligen Geist. Das war ja die Konsequenz von ihrem Gebetsleben. Sie ist mir auch ein Vorbild, weil sie Dinge, Situationen oder Menschen nicht mit natürlichen Augen beurteilte, sondern mit geistlichen. Auch das eine Konsequenz von ihrem Gebetsleben. Es ist mir auch ein Vorbild, dass sie trotz ihren misslichen Lebensumständen und dem scheinbar endlosen Warten auf Gottes Verheißung nicht verbittert oder abgestumpft ist, sondern einfach Gott ihren Zufluchtsort machte, bei Gott ihr Zuhause hatte. Sie ist mir ein Vorbild, weil sie eine Anbeterin war. Und sie ist mir auch ein Vorbild, weil sie allen verkündete, dass der Retter gekommen ist. In was könntest du dir Hanna als Vorbild nehmen? Wenn wir nun jetzt zum Abendmahl kommen, dann möchte ich dir Mut machen, einmal kurz Bilanz zu ziehen. Überleg dir doch mal ganz kurz für dich, wo stehe ich geistlich heute und wo möchte ich am Ende dieses Jahr stehen? Und dann überleg dir, wie könnte ich von A nach B kommen? Was braucht es dazu? Wo kannst du Hilfe herbekommen? Da gibt es ja jemand, der gesagt hat, bittet und ihr werdet empfangen, klopft und ich werde euch auftun, sucht und ihr werdet finden. Gott hilft gerne. Es ist ja genau sein Verlangen, uns nahe bei sich zu haben. Er ist ja eigentlich die Quelle aller Liebe und aller Nähe. Er sucht den Menschen. Er hat zuerst nach uns gesucht. Und das ist ja auch der Grund, warum wir heute Abendmahl feiern können. Weil sein Verlangen nach dem Menschen so groß war, dass er seinen Sohn gesandt hat. Dass diese Trennung zwischen uns und ihm endlich niedergerissen werden kann. Das Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl. Wir erinnern uns daran, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat gesagt, ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Er hat nicht gesagt, ruft euch in Erinnerung, was ihr nicht für mich getan habt, sondern das, was ich für euch vollbracht habe. Jesus hat den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Wenn wir Jesus als unseren Retter angenommen haben, dann ist unsere Schuld getilgt. Der Schuldbrief ist zerrissen, der ist ungültig. Und darum sind wir nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern zusammen mit allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, sind wir Bürger des Himmels. Wir sind Gottes Hausgenossen und gehören zu seiner Familie. Das ist doch auch so ein schönes Bild. Wir gehören zu seiner Familie. Wir sind seine Hausgenossen. Wir sind bei ihm zu Hause. Er mag uns so wohl, wir müssen vor ihm nichts vortäuschen. Wir dürfen im Pyjama erscheinen und mit Hausgenossen gehst du so um. Wie mit Freunden, oder? Mit Familie. Du musst dich nicht zuerst rausputzen, damit du zum Zimmer rauskommst. Kommst mit buscheligen Haaren, mit Pyjama und weiß ich wie. So dürfen wir zu Gott kommen mit einem aufrichtigen Herzen. Das Abendmahl ist auch ein Siegesfest. Wir proklamieren diesen Sieg, den Jesus für uns erworben hat. Er hat die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Christus hat einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wir sind nicht mehr Spielball vom Bösen. Wir sind in ihm erlöst. Er, der Sieger, lebt in uns, wenn wir unser Leben ihm hingegeben haben. Ich finde, das Abendmahl hat viel Grund zum Feiern. Wenn wir uns das bewusst sind, was wir haben in Jesus, wer wir sind in ihm. Ich möchte noch ganz kurz etwas sagen zu nicht unwürdig das Brot und den Kelch nehmen. Eigentlich richtiger ausgedrückt heißt es nicht in unwürdiger Weise. Oder die neue Genfer übersetzt nicht gedankenlos. Es geht darum, dass wir uns bewusst sind, was wir hier machen. Wir stopfen uns nicht einfach ein Brot in den Mund und nehmen einen Schluck Traubensaft und dann vorbei ist es. Wir machen uns bewusst. Das ist ein Symbol vom Leib Christi. Der Traubensaft ist ein Symbol des neuen Bundes, den Gott mit uns geschaffen hat. Der Bund, den er alles gut sein lässt für uns. Im alten Bund mussten ja die Menschen etwas leisten, um vor Gott gerecht zu sein. Im neuen Bund hat Gott alles geleistet und gesagt, komm, alles ist gut, mein Kind. Das heißt es auch im Epheser. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Das Einzige, was wir zu unserer Errettung machen müssen, ist Ja sagen dafür. Danke, Jesus, dass du mich erlöst hast. Danke, dass du den Preis für meine Schuld bezahlt hast. Danke, dass ich gerecht sein darf vor dir. Wenn wir nun jetzt das Abendmahl nehmen, dann nimm es doch in diese Haltung der Dankbarkeit. Vielleicht auch in der Haltung, Jesus, ich möchte dich näher kennenlernen. Ich möchte noch näher zu dir kommen. Zieh du mich hin zu dir. Lass du mich dich erleben, immer wieder neu. Wenn dir das alles nichts sagt, dann nimm das Abendmahl einfach nichts. Passiert nichts, im Gegenteil, ist besser so. Es nützt dir nichts, wenn du das einfach so nimmst. Aber wenn es dir etwas bedeutet, was Jesus für dich getan hat, dann wird es uns oder dir eine innere Stärkung sein. Das Lobpreisteam wird uns noch leiten in einigen Liedern. Ihr seid dann frei, einfach nach vorne zu kommen, wenn es für dich stimmt. Nimm das Brot, den Kelch und danke Gott dafür. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du in unserem Leben etwas ganz Neues geschenkt hast. Dass es reine Gnade ist, dass wir dürfen erlöst sein, dass wir dich dürfen kennen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns allen hilfst, noch näher zu dir zu kommen. Dich noch besser zu kennenzulernen, dich noch mehr zu suchen, noch mehr von dir zu wählen, noch mehr zu entdecken, was du alles für uns parat hast. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns immer wieder aufruft, näher zu dir zu kommen. Und dein Wort sagt auch, wenn wir uns zu dir nähern, dann näherst du dich zu uns. Danke, dass du schon sowieso den ersten Schritt gemacht hast und dass du uns immer wieder ziehst. Herr, du bist so ein guter Gott und dich zu kennen ist überhaupt das Beste, was mir in meinem Leben je passiert ist. Ich danke dir, Herr, für das Brot, für den Wein, das Symbol von deinem Lieb, das zerbrochen ist für uns, Jesus. Danke, dass du dich hingegeben hast, dass wir mit dem Vater Beziehung haben. Danke für dein Blut, das du vergossen hast, dass wir nicht mehr leiden, nicht mehr die Strafe haben, sondern die Strafe hast du auf dich genommen. Herr, ich danke dir für deine Erlösung. Herr, ich bitte dich, dass du etwas schenkst an Offenbarung jedem, der heute das Brot nimmt, den Wein nimmt oder den Traubensaft nimmt. Dass du uns allen eine Offenbarung schenkst von deinem Erlösungswerk, von dieser Gnade, die wir in dir haben. Und dass du uns allen mehr Feuer schenkst, dass wir am Ende dieses Jahr brennender sind und näher bei dir. Herr, dass wir volle Pulle aufs Ziel zusteuern, das du für uns hast. Danke, Jesus, du bist wunderbar. Ich preise und ehre deinen Namen. Amen.